wenn ein Produkt im Namen solche Dinge trägt wie Impact, ja, dann ist es ja eigentlich, was suggeriert wird, dass wirklich ein Impact, ein positiver, wollen wir jetzt unterstellen, zum Beispiel Climate Impact, ja, das sind an sich sehr, sehr hohe Versprechen. Und da wirklich zu schauen, was ist dann dahinter? Das muss offengelegt werden, was dahinter ist. Und wenn das auch nicht eindeutig erscheint, nicht eindeutig versteht oder hinreichend, dann würde ich eher vorsichtig sein, ja, ob man wirklich da investieren soll.
Vorsicht heiß. Der Profil Klimapodcast.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Vorsicht heiß, dem Profil Klimapodcast. Mein Name ist Christina Hiebtmeier. Es soll ja Menschen geben, die mit ihrem Geld zu einer besseren, sauberen und gerechteren Welt beitragen wollen. Doch wer sich nur ein bisschen mit nachhaltiger Geldanlage auseinandersetzt, ist schnell überwältigt von der schier unglaublichen Menge unterschiedlicher Finanzprodukte. Was davon ist wirklich nachhaltig? Wie entlarvt man Greenwashing? Und worauf sollte man generell achten, wenn man sein Geld sinnstiftend und hoffentlich auch gewinnbringend anlegen möchte? Darüber sprechen wir heute mit jemandem, der das Thema ganz genau im Blick hat. Er ist Experte für nachhaltige Geldanlage bei der österreichischen Finanzmarktaufsicht. Herzlich willkommen, Georg Lehecker.
Danke sehr, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Herr Lehecker, es gab vor einiger Zeit mal eine Auswertung, der zufolge jeder zweite grüne Investmentfonds in Ölkonzerne, Luftfahrtunternehmen, Kohle und so weiter investiert. Als Laie würde man das ja nie erwarten, dass so etwas als nachhaltig gilt. Werden hier die Anleger bewusst getäuscht?
Nein, wir werden nicht bewusst getäuscht. Also man muss da leider ein bisschen aufpassen und auch ein bisschen ausholen. Nämlich nicht jeder dieser Fonds, würde ich jetzt sagen, ist nachhaltig. Ja? Nachhaltig im Sinne eines nachhaltigen Klassifizierung. Also ich bin ja da auch als österreichische Finanzmarktaufsicht und spreche da ganz stark aus dem regulatorischen Umfeld. Ja? Also die Finanzmarktregulierung, die setzt ganz, ganz stark auf Transparenz und Offenlegung derzeit. Ja? Setzt jetzt aber keine konkreten aufsichtsrechtlichen Voraussetzungen oder Standards oder Klassifizierungen beziehungsweise im Sinne eines Labels, was jetzt ein Umweltprodukt ist, was ein nachhaltiges Finanzprodukt ist, was ein soziales Investmentprodukt ist als solches. Ja. Also diese Standards gibt es nicht als solches im Aufsichtsrecht, ja, im Aufsichtsrecht, das wir beaufsichtigen. Jetzt gibt es aber natürlich Kategorien in Bezug auf die Offenlegung. Ja. Also wir, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist der Fokus, wie schon erwähnt, in der Regulierung, man setzt da ganz stark auf Offenlegung und jeder Fonds, wenn wir jetzt wirklich über Fonds sprechen, aber die Produktpalette ist jetzt größer als Fonds, da geht es auch um das Gleichwertige, um zum Beispiel fondsgebundene Lebensversicherungen, Altersvorsorgeprodukte, das nur als Beispiel auch andere Produkte, die haben gewisse Verpflichtungen, ganz spezielle Offenlegungsverpflichtungen, wenn es in ihren Anlagenzielen eine Berücksichtigung von, ja, ich sage jetzt mal IS und G-Kriterien gibt, also Environmental Social Governance Kriterien. Man kann das auch als Synonym ESG oder Nachhaltigkeit an der Stelle jetzt einfach benutzen. Also wenn irgendwelche Nachhaltigkeitsfaktoren in der Anlagepolitik eine Rolle spielen, dann würde ich jetzt vorsichtig sein, die als Nachhaltigkeitsfonds zu bezeichnen, oder das machen wir sehr oft umgangssprachlich, aber dann sind sie in einer aufsichtsrechtlichen Kategorisierung enthalten, sodass sie gewisse Offenlegungsverpflichtungen haben. Die Bandbreite der materiellen Berücksichtigung kann das sehr, sehr groß sein. Das können jetzt Fonds sein oder Produkte, die gewisse Dinge einfach ausschließen wollen, wie zum Beispiel eben keine Investments in Öl oder Gas oder in Atomenergie, was eine sehr geringe Berücksichtigung wäre, nur im Sinne von Ausschlusskriterien, bis hin zu wirklich einer bewussten Investment in Positivkriterien, in eine nachhaltige Zukunft, einen Impact zu erwirken, also Impact-Investments oder jetzt ein Themen-Investments in erneuerbare Energien. Ja. Also das ist die Bandbreite sehr groß. Rein aufsichtsrechtlich ist das jetzt kein Widerspruch, ist das auch keine Problematik dahinter. Wichtig ist natürlich, das, was offengelegt wird, das muss zusammenpassen mit dem, was letztlich durchgeführt wird auch. Ja? Und auch, wie das Produkt benannt wird. Jetzt, wenn man sieht, ein Fonds, der tatsächlich sich grün nennt, ja, wo grün draufsteht, da muss schon grün drin sein.
Was zum Beispiel muss da drinnen sein in einem grünen Fonds?
Also wir auch sozusagen, also wenn jetzt ein Grüne, jemand, der sich grün nennt, wir haben jetzt auch keine Kategorisierung rechtlich, also keine Rechtsgrundlage, dass wir verlangen könnten, dass 100% grün ist. Das muss man jetzt auch wirklich betonen, sondern das, was bisher besteht, ist eine Überwiegendheit. Ja? Mhm. Alles andere würde rechtlichen Voraussetzungen widersprechen, weil dann wäre der Name und das, die Information nicht redlich und nicht eindeutig und wäre irreführend. Also eine Überwiegendheit muss auf jeden Fall gegeben sein. Und dann müssen die Investments bzw. die Anlagestrategie überwiegend grünen oder ökologischen oder was auch immer der Begriff dann trägt, Prinzipien folgen. Ja? Alles andere wäre dann wirklich ein Widerspruch, das wäre auch aufsichtsrechtlich nicht in Ordnung. Also da muss eine Überwiegendheit sein. Und es darf natürlich, es muss auch nicht sein, es kann nicht sein, dass jetzt die 49%, also der Rest, dass der ganz, ganz braun wäre, das wäre natürlich auch ein Widerspruch. Ja. Mhm. Aber da gibt es eine große Bandbreite, es darf halt nicht, es muss konsistent sein, ja, es darf nicht widersprüchlich sein, aber da ist es ganz wichtig, jetzt auch gleich eine Empfehlung an jeden potenziellen Investor, Investorin, sich anzuschauen, was wird da eigentlich offengelegt? Was verspricht dieses Produkt? Ja? Also eklatante Widersprüche vom Namen zu dem, was durchgeführt wird, das ist klar, ist rechtlich nicht, aufsichtsrechtlich wäre das nicht möglich, wäre nicht erlaubt. Aber da gibt es eine große Bandbreite. Ja? Und auch wenn jetzt grün oben steht, kann die Grünheit kann von hell bis sehr dunkelgrün sein, was jetzt aber keine Beurteilung unserer als Aufsicht jetzt ist, sondern es muss nur konsistent offengelegt werden. Und für Anleger und Anlegerinnen ist wirklich eine Empfehlung, sich genau anzuschauen, was wird da versprochen, ja, und wird das dann eingehalten. Und da gibt es tatsächlich jetzt eine sehr durchaus umfangreiche Offenlegungsverpflichtung und durchaus mehrere Dokumente, da können wir auch gerne noch eingehen darauf, wo man sich dann eine Meinung bilden kann, die aufgrund der Fülle auch jetzt nicht, man kann da sehr tief gehen, ja, manche Dinge sind einfacher gestaltet, das ist vielleicht, das Thema ist natürlich nicht simpel, aber man kann sich durchaus ein umfassendes Bild machen, was ein Fonds oder ein Produkt im Allgemeinen verspricht, und das ist auch wirklich anzuraten, sich das genauer anzuschauen.
Aber das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, es gibt keine Definition von Nachhaltigkeit im Finanzsektor, die jetzt wirklich genau etwas umgrenzt, damit ich weiß, das kriege ich dann, wenn das draufsteht, sondern das ist ein bisschen Ermessenssache.
Ja, ich bin jetzt nicht nur Jurist, aber die juristische Antwort ist immer, kommt drauf an. Also die Antwort ist nicht so leicht. Wenn man sagt, es gibt keine Aufsichts-, also rechtliche Kategorisierungen oder Voraussetzungen von grünen Finanzprodukten. Das auf jeden Fall, dass man sagen wird, das ist eines, was diese Voraussetzungen hat, das ist hell und das andere ist dunkel. Das gibt es nicht, aber was die Europäische Union ja schon vorgelegt hat, ist eine Taxonomie, die Taxonomieverordnung, und die definiert Wirtschaftstätigkeiten, die ökologisch nachhaltig eingestuft sind. Also das existiert schon, und das kann man dann runterbrechen, überleiten auf Investment selber. Und das ist auch etwas, was offengelegt werden muss. Also der Anteil dieser taxonomiekonformen Vermögenswerte, das muss auch offengelegt werden. Einerseits, was da angestrebt wird, ob was angestrebt wird und wie viel es eingehalten wird. Also da gibt es eine Benchmark. Man muss nur sagen, das ist ein großes Thema, was sich in Entwicklung befindet. Und selbst, es ist, wie schon erwähnt, ist wichtig gesagt, da geht es ja um ökologische Nachhaltigkeit. Ja? Also das ist nur ein Aspekt von dem Ganzen. Das ist ein Teilbereich, wo es eine, sagen wir mal, eine Taxonomie gibt. Auf das kann man sich beziehen. Es bedeckt aber jetzt nicht die gesamte Bandbreite, diese vielfältige Bandbreite von ganzen ESG-Kriterien von Nachhaltigkeit ab. Ja. Aber das muss offengelegt werden. Also da hat man einen Anknüpfungspunkt, ja, auf der Ebene. Und das ist auszuweisen und darum ist auch wichtig, das reinzuschauen. Das gibt es schon, aber es gibt jetzt nicht irgendwelche Produktkategorien als solches.
Aber das heißt, ich schaue dann im Wertpapierprospekt nach zum Beispiel, und dort muss das aufgelistet sein.
Genau, ja, es sind mehrere Dinge. Es ist ganz wichtig, ist bei einem, ich sage jetzt, es ist übergreifend über mehrere Sektoren, sind das ähnliche, also es ist eigentlich sektorübergreifende Rechtsgrundlage, es ist sogenannte Sustainable Finance Disclosure Regulation oder auf Deutsch Offenlegungsverordnung, auch SFDA abgekürzt, und die verpflichtet Finanzmarktteilnehmer und Ihnen für Finanzprodukte diese Offenlegung durchzuführen, und da finden sich in den vorvertraglichen Informationen, in dem Fall eines Fonds ist das der Fondsprospekt, sind verpflichtende Angaben zu machen, wo sehr detailliert anzugeben ist, ja, was ist das nachhaltige Investitionsziel, wie wird das angestrebt, was nicht, gibt es Ausschlusskriterien etc. Das ist eine mehrseitige Struktur, ein Formblatt, was auszufüllen ist, wo man sich sehr detaillierte Informationen holen kann. Das ist ein Aspekt von mehreren, also auch vorvertraglich gibt es die Kundeninformationsdokumente, heißt auch Basisinformationsblatt. Das ist ein kurzes Dokument, wo generelle Dinge stehen, da können auch Nachhaltigkeitsaspekte drinnen stehen. Gibt es aber nicht als Formblatt, dass die jetzt im Moment noch, dass das vorgesehen wäre. Und dann natürlich ganz wichtig, ob das auch eingehalten wird, gibt es hier regelmäßige Berichte im Fonds. Im Fonds-Bereich wäre das jetzt auch wieder der Jahresbericht und dort auch wieder einen Standard eines Formblatts, wo dann Rechenschaft abzulegen ist, wie diese Kriterien erfüllt werden. Und vielleicht will ich jetzt noch sagen, es ist ja leider nicht ein einfaches Feld, was ich jetzt erwähnt habe, es gibt keine rechtlichen Kategorisierungen von Produkten. Was es jedoch aber gibt, es gibt schon freiwillige Labels und Zertifizierungen. Da gibt es ja doch schon einige am Markt in Europa, die sind sehr unterschiedlich ausgestaltet. Was wir aber lange in Österreich haben, ist das österreichische Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte. Das allererste Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte in Europa. Das gibt es seit 2004. Damit hat jetzt die Aufsicht nichts zu tun. Das muss man schon erwähnen. Das ist nichts, was wir prüfen. Das ist ein freiwilliger Standard. Der Träger davon ist das Klimaministerium. Und das kann man sich freiwillig unterwerfen. Das gibt es selbst für Green Loans beispielsweise existiert das mittlerweile. Also sie haben schon einen freiwilligen Marktstandard, aber das gilt natürlich nur für Österreich. Und in anderen Ländern ist der anders. Und das ist natürlich sehr österreichspezifisch, aber das ist jetzt keine rechtliche Kategorisierung als solches. Also es ist eine freiwillige und nichts was Verpflichtendes, um einen gesamten Überblick zu haben. Ja.
Aber das heißt, das würden Sie empfehlen, dass man jetzt als Anleger zum Beispiel darauf achtet, ob dieses Umweltzeichen da vorhanden ist oder nicht, wenn ich jetzt Geld nachhaltig anlegen möchte.
Ist sicher ein guter Ansatz. Also ich will jetzt auch, dass diese freiwilligen Labels jetzt nicht per se empfehlen als solches, aber sicher ein guter Ansatz, weil gerade das österreichische Umweltzeichen natürlich österreichische Spezifika berücksichtigt, lang etabliert ist. Es ist auch so meiner Wahrnehmung nach ein langer Standard in Österreich, auch im Bereich der Publikumsfonds für KleinanlegerInnen. Und das ist sicher gut, darauf zu achten, hat dass das Umweltzeichen, es ist dasselbe Logo, Hundertwasser-Logo wie auf vielen anderen Produkten, vom Duschgel bis zum T-Shirt zum Beispiel oder Elektrogeräte. Und das findet man dann auch auf den Fonddokumenten oder auf den Factsheets der Fonds zum Beispiel. Das ist sicher ein sehr guter Punkt, so zu beginnen. Da gibt es eigene Kriterien, die da auch angewendet werden, die man sicher gut heranziehen kann, ja.
Jetzt gibt es ja schon eine Vielzahl von Gütesiegeln, auch im Finanzbereich, wie Sie angesprochen haben, bei Lebensmitteln und so weiter. Haben Sie vielleicht auch noch ein Beispiel für ein internationales, wo Sie sagen, dem kann man auch vertrauen?
Ja, eigentlich nicht, weil da ist der Mangel da. Also wir haben, das ist eine fragmentierte Situation innerhalb Europas mit ganz unterschiedlichen freiwilligen Labels. In Österreich ist das ja wirklich dieses Umweltzeichenrecht, unter dem das unterworfen ist, ist auch von einem öffentlichen Träger getragen. In anderen Ländern sind das von finanzwirtschaftlichen Industrievereinigungen ein Labels zum Beispiel, und das ist sehr, und manchmal gibt es auch mehrere in einzelnen Ländern. Das ist aber sehr fragmentiert. Und derzeit gibt es auch kein europäisches. Ja. Also das ist eine notwendige, also sehen wir auch als Erfordernis an, um das so zu sagen, aber jetzt nicht so sehr dieses freiwillige Label, also was wir durchaus als Erfordernis ansehen für die Zukunft, was auch eine Empfehlung ist. Es gibt heuer sehr viele Überlegungen, auch für zukünftige Verbesserungen des Aufsichtsregimes in Europa, ist ein Punkt auf jeden Fall, dass man auch aufsichtsrechtlich klarere Kategorien hat von verschiedenen nachhaltigen Finanzprodukten. Das würde natürlich nicht nur freiwillig, sondern verpflichtend sein. Und das würde auch eine gute Markttransparenz schaffen für alle Beteiligten, für Investorinnen, für den Markt selber und für uns, die das letztlich dann überprüfen.
Wie überprüfen Sie das?
Ja, also wir überprüfen, kann ich auch gerne erläutern, wir setzen natürlich an am bestehenden Rahmen, und der bestehende Rahmen ist diese Transparenz und diese Konsistenz der offengelegten Informationen mit dem, was tatsächlich durchgeführt wird. Und jetzt kann ich eigentlich, weil es ohnehin eine Frage wäre, dann der Begriff Greenwashing, also ich gehe dann nicht noch speziell ein, aber das hängt schon sehr stark damit zusammen, ob einfach Greenwashing passiert oder Aspekte davon, eben das, was versprochen wird, was nicht eingehalten wird. Ja, das kann man ganz einfach sagen. Und wir schauen uns genau das an. Wir analysieren, also eigentlich das, was man jetzt als Einzelinvestor machen sollte, sich das auch kritisch anzuschauen, schauen wir uns systematischer an und schauen an, ob das, was davor offenlegt, ob das zusammenpasst mit dem Namen, ob das den rechtlichen Grundlagen entspricht, ob die Offenlegung überhaupt vorhanden ist und ob es dann tatsächlich auch durchgeführt wird. Und das ist in Österreich, gibt es pauschal gesagt so etwa 2000 österreichische Fonds, also vertrieben werden noch viel, viel mehr, 1000 Fonds aus anderen Mitgliedstaaten. Aber um das gleich zu erwähnen, weil es doch interessant ist, es ist natürlich für uns nicht möglich, alle diese Fonds, alle Dokumente laufend durchzuschauen. Das ist einfach nicht manuell von den Ressourcen. Also wir haben jetzt letztes Jahr erstmalig ein Framework aufgebaut, also ein Greenwashing-Analyse-Framework, wo wir auch automatische Textanalyse, Machine Learning und künstliche Intelligenzmethoden teilweise benutzen, um den Markt zu screenen und die Dokumente automatisiert einzulesen anhand Kriterien, was alles nicht einfach ist, viele praktische Probleme, aber über solche methodischen Dinge können wir sich ein eigenes Gespräch führen, um AI-Methoden zu thematisieren. Also das sind viele, viele Herausforderungen, aber letztlich automatisch zu screenen auf nachhaltigkeitsbezogene Aspekte und dann auch anzuschauen, die Investments, die Assets zu screenen, um dann solche Auffälligkeiten zu identifizieren, wo das eben nicht zusammenpasst. Das mündet dann weiter in detaillierte Einzelanalysen, die schon sehr qualifiziert sind. Die Maschine ersetzt nie den Aufseher, die Person, die das dann wirklich qualifizieren muss. Also schaut man sich dann natürlich sehr im Detail an und da ergeben sich dann doch einige Punkte, die wirklich interessant sind, das genau zu analysieren. Und das bedeutet natürlich für uns, dass wir wirklich dann formal an die Gesellschaften herantreten und sie auffordern, hier Stellung zu nehmen und diese Themen da genauer beleuchten. Allenfalls dann auch in Prüfungen, wo man vor Ort hingeht. Das ist ein Prozess, der halt offsite passiert. Also quasi man lässt sich Informationen liefern oder schaut sich bestehende Offenlegungen an. Aber auch, dass man dann hingeht und sich wirklich die Prozesse anschaut, das ist auch das Wesentlichste, weil man muss dann wirklich in die Gesellschaft gehen und schauen, wird das eingehalten, wie wird es durchgeführt. Also auch auf dieser Ebene wird das gemacht. Aber natürlich nicht alle Fonds die ganze Zeit, sondern man muss das ja zielgerichtet vorgehen, aber da haben wir diesen Greenwashing-Prozess, der dann schon eine zielgerichtete, qualifizierte Stichprobe für uns oder mit uns vorbereitet.
Und gibt es dann Sanktionen für die betroffenen Unternehmen, wenn das nicht so eingehalten wird, wie es sein sollte?
Ja, vielleicht, das ist gut zu erwähnen, was ist jetzt nochmal Greenwashing an vorderster Stelle? Dieser Begriff, da gibt es jetzt keine rechtliche Definition soweit. Ja? Es gibt keine, dass es irgendwie ein Recht gegossen ist, was das bedeutet. Wenn wir aber über Greenwashing reden, meinen wir mal jetzt nicht nur grün, sondern jegliche Nachhaltigkeitsbegriffe. Nur die anderen Begriffe, wird dann mal eine Taxonomie von Washings wieder brauchen. Das ist einfach unüblich. Also Greenwashing verstehen wir alles darunter, ESG, Nachhaltigkeit etc. Und da gab es einen wichtigen Step, weil letztes Jahr basierend auf einem Mandat, auf einem Ersuchen der Europäischen Kommission, die drei europäischen Aufsichtsbehörden, ja, also da gibt es eine für Banken, Versicherung, Pensionskasse und Wertpapiermarkt, die haben den Auftrag erhalten, sich mit Greenwashing auseinanderzusetzen. Vereinfacht gesagt. Und letztes Jahr gab es dazu einen Bericht, so einen Zwischenbericht zu Greenwashing. Und heuer gibt es einen Endbericht, wo auch so Politikempfehlungen enthalten sein werden. Aber letztes Jahr in dem Zwischenbericht wurde eine gemeinsame High-Level-Definition-Understanding formuliert, was jetzt überhaupt Greenwashing sein soll, dass man einfach ein gemeinsames Verständnis hat im gesamten Finanzmarkt. Und was kann man jetzt, also auch vereinfacht gesagt, was ist Greenwashing? Das bedeutet einfach, dass nachhaltigkeitsbezogene Aussagen, Offenlegungen mit dem tatsächlichen Nachhaltigkeitsprodukt, Profil eines Produkts, einer Dienstleistung, eines Unternehmens nicht übereinstimmen und das kann eine Irreführung für Anlegerinnen darstellen. Ja? Das ist natürlich ein bisschen detaillierter ausgeführt, aber so kann man es verstehen. Und da auf diesem Anknüpfungspunkt basiert eigentlich eine bestehende Rechtsgrundlage, haben wir eine sektorübergreifende, nämlich dass Informationen, das habe ich schon, glaube ich, erwähnt vorhin, gegenüber AnlegerInnen eindeutig, redlich und nicht irreführend zu sein haben. Ja, und da besteht schon ein Sanktionsregime. Also wer das verletzt, also wer Greenwashing begeht, verletzt dieses Prinzip und das ist je nach Sektor auch sanktioniert. Und dann gibt es natürlich auch noch diese speziellen Offenlegungspflichtungen, die ich schon erwähnt hatte. Also wer die verletzt, gibt es ein eigenes Sanktionsregime, auch sektoral noch bestimmt. Und beispielsweise, wenn wir jetzt wieder auf FOs reden, wer die von der FMA bewilligten Vorbestimmungen verletzt, das ist ein Teil des Prospekts, da gibt es auch Verwaltungsstrafen. Also man hat genug, nicht, dass man jetzt dreimal bestraft wird, ja, aber man hat genug Maßnahmen zur Verfügung, um auch Strafen anzudrohen, wenn das begangen wird.
Wie hoch können die Strafen sein? Ist das nur aus der Portokasse zu zahlen für die
Betroffenen? Nein, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das ist einmal sektoral unterschiedlich und also je nach den Versicherungen, Pensionskassen etc. FOS, das ist unterschiedlich geregelt und je natürlich nach Schwere des Verstoßes. Ja. Aber es ist natürlich vom Gesetzgeber, gibt es ein Maximum dazu. Aber kann ich jetzt nicht pauschal sagen. Aber es ist jetzt nicht, es beläuft sich nicht, sind jetzt keine Verwaltungsstrafen wie einmal zu schnell fahren, also nicht nur 35 Euro, sondern das sind schon ein bisschen höhere Strafen. Aber man muss beim Greenwashing auch qualifizieren. Das ist ja ein Begriff, der auch so ein bisschen als Damoklesschwert über den Markt schwebt. Einerseits, Greenwashing kann natürlich ein richtiger Skandal sein, wenn man so will, wo eine Intention besteht, intern gewisse Dinge, also Anleger in die Irre führen zu wollen, wirklich falsche Informationen verbreitet und das bewusst macht. Das ist natürlich ein Extrem, kann ich Ihnen sagen, haben wir glücklicherweise noch nicht wahrgenommen am Markt, also bislang auf jeden Fall. Aber das geht natürlich bis in eine andere Bandbreite, geht es halt um sehr viele Detailaspekte, wo einfach diese Offenlegung nicht ganz vollständig ist, nicht ganz korrekt. Es ist ein komplexes, relativ neues Regime, das muss man auch zugutehalten jetzt dem Markt, das ist nicht so einfach, wo der Name mit den Details nicht ganz zusammenpasst, wo es auch zum Beispiel Fragen gibt, Abgrenzungsfragen. Kann das investiert werden, dieses Asset, dieses Investment bei diesem Ausschluss? Also es sind sehr viele detaillierte Fragen, die jetzt kein Greenwashing-Skandal im eigentlichen Greenwashing sind, die jetzt auch nicht per se immer jetzt eine Strafe nach sich ziehen, aber dennoch eine genau analysiert werden und dann auch allenfalls natürlich von uns eine, sagen wir mal, jetzt einfach gesagt eine Anregung, aber es natürlich schon formalisierter Hinblick besteht, dass dann die einzelnen Unternehmen ihre Haltungen, ihre Praxis dann ändern und da wir darauf hinwirken und wir das verlangen. Ja. Also das ist eine große Bandbreite. Es ist nicht jeder Aspekt hier gleich ein großer Greenwashing-Skandal, wo eine Irreführung passiert.
Was wären so die häufigsten Verstöße, die Sie so beobachten?
Ja, Verstöße, es ist Beispiele, ich habe jetzt eh schon genannt, und wir haben das letztes Jahr dieses Framework eingesetzt. Jetzt sind noch nicht, ich kann jetzt gar nicht irgendwelche abschließenden Dinge sagen zu laufenden Verfahren. Wollen können wir uns jetzt nicht äußern, auch nicht zu konkreten, aber es sind wirklich solche Aspekte wie ein Produkt, das im Namen einen Begriff trägt, ja. Und hier gibt es sicher auch Diskussionspotenzial dazu, ob dann die tatsächlichen Kriterien, die durchgeführt werden, wirklich konsistent ist mit dem Namen. Ja. Bei Grün geht es um Grünen, das ist ökologisch relativ eindeutig. Aber wir haben in Österreich zum Beispiel auch Produkte, die eine etablierte Nische, die doch ethische Aspekte fördern möchte. Ja. Ethik, responsible etc. Das ist gar nicht leicht abzugrenzen, aber dennoch muss natürlich das, was da offengelegt wird, auch eingehalten werden. Ja? Und da sind so Fälle, wo man dann wirklich sagen muss, ja, erfüllt das oder ist es vielleicht sinnvoll, auch empfehlenswert, entweder die Kriterien zu ändern, den Namen zu ändern. Ja? Oder auch falsche, also wie ich sagen jetzt, unvollständige Offenlegung, diese Offenlegungsvoraussetzungen, diese Verpflichtungen sind relativ neu zum Teil. Und da gibt's auch sicher berechtigte Fragen, die auch gelöst worden sind und schon in Q&A-Dokumenten auch von europäischer Seite geliefert worden sind. Und da haben wir auch Wahrnehmungen, wo das einfach unvollständig umgesetzt ist, nicht ganz vollständig verbesserungswürdig. Geht's auch um Prozesse und Details, ja. Also so haben wir was. Und was kann man noch sagen? Also es sind schon einzelne Aspekte, die einfach Sachen sind wie ein Fonds. Also Sie haben auch vorweg gesagt, jetzt grüne Fonds oder nachhaltige Fonds, die zum Beispiel in Öl investieren. Ja, es ist jetzt per se aufsichtsrechtlich muss das kein Widerspruch sein, aber genau solche Dinge sind dann sehr konkret zu analysieren. Ja, was wird wirklich versprochen und passt das? Ist die Suggerierung, wird etwas suggeriert, was eigentlich nicht eingehalten wird? Ja, und wenn jetzt aber es ist auch schwierig abzugrenzen, weil zum Beispiel ein Produkt legt offen, nicht in Unternehmen zu investieren, die arktische Ölförderung begehen. Ja, und dann sehen wir in einem Portfolio ein Unternehmen im Ölbereich. Ja, das muss man sich genau anschauen. Wird das eingehalten oder nicht? Ja? Oder ein Fonds, der sagt, er investiert in keine Unternehmen, die eine gewisse Umsatzschwelle in militärische Waffen investieren. Das kommt auch vor. Und dann nehmen wir wahr, ja, da ist tatsächlich ein Unternehmen, das auch im Waffengeschäft tätig ist. Ja. Das muss man dann wirklich sehen, erfüllt das diese Umsatzquote? Ja. Aber da sehen Sie schon, das ist auch ganz, ganz wichtig, also aus InvestorInnen-Ebene sich das anzuschauen, ja, was wird wirklich versprochen? Weil das ist detailliert, das ist dann auch nicht ein 100% Ausschluss zum Beispiel, was auch manchmal schwierig ist, aufgrund Holdingstrukturen von Unternehmen zu wissen, ja, wie groß ist der Anteil von gewissen Branchen, die da investiert wird. Ja.
Haben Sie vielleicht einen Tipp für Anlegerinnen in Bezug auf Greenwashing? Wo schrillen bei Ihnen da alle Alarmglocken, wenn Sie das sehen, wo Sie sich dann denken, Finger weg lieber, also das ist jetzt nicht das, was ich eigentlich möchte. Gibt es da irgendwie Warnzeichen, auf die man achten kann?
Ja, das ist ja natürlich generell, es bezieht sich jetzt nicht nur auf die Fonds, die jetzt in Österreich, österreichische Fonds sind, aber es werden ja viele vertrieben innerhalb Österreichs von anderen Mitgliedstaaten und generell Finanzprodukte. Ich glaube, wichtig ist einmal eine pauschale Sprache. Ja? Also wenn jetzt verwendet wird, sowas wie pauschalisiert dieses Produkt berücksichtigt ESG-Kriterien oder so weiter. Ja. Also da wirklich genau anschauen, was passiert. Das ist eine sehr unqualifizierte allgemeine Information. Das kann natürlich sein in einem Factsheet oder so, dass das sehr zusammengefasst steht, aber da sollte man sich wirklich anschauen. Wenn ein Produkt im Namen solche Dinge trägt wie Impact, ja, dann ist es ja eigentlich, was suggeriert wird, dass wirklich ein Impact, ein positiver, wollen wir jetzt unterstellen, zum Beispiel Climate Impact, ja, das sind an sich sehr, sehr hohe Versprechen und da wirklich zu schauen, was ist dann dahinter. Also das muss offengelegt werden, was dahinter ist. Und wenn das auch nicht eindeutig erscheint, nicht eindeutig versteht oder hinreichend, dann würde ich eher vorsichtig sein, ja, ob man wirklich da investieren soll. Also wichtig ist, auch aus Sicht von durchschnittlichen Investorinnen und Investoren, ob das, was da offengelegt wird im Hinblick auf Nachhaltigkeitsaspekte, ob das verständlich ist für einen selber, ob das nachvollziehbar ist. Und ganz, ganz wichtig, ob es den eigenen Nachhaltigkeitspräferenzen eigentlich genügt. Ja, das ist ganz, ganz relevant, weil gerade in diesem Aspekt, wenn wir um Nachhaltigkeit ESG reden, ist das ja durchaus unterschiedlich. Ja, das ist unterschiedlich, was will man investieren? Ist einem wichtiger Atomenergie nicht oder Kinderarbeit oder zu investieren in soziale Projekte oder in erneuerbare Energie oder nicht? Oder ist es einfach wichtig, gewisse Dinge auszuschließen oder nur zu investieren in die besseren einer Branche? Es gibt das, dieser Best-in-Glass-Ansatz ist sehr verbreitet. Man sagt, die nachhaltigsten in einer Branche. Dann kann es auch sein, dass theoretisch könnte man sagen, man investiert in die nachhaltigeren in der Ölindustrie, die aber auch ehrlich einen Transitionspfad folgen, raus aus dem. Also man sieht, das sind ganz unterschiedliche Bandbreiten und es ist wichtig, was will man eigentlich fördern mit dem eigenen Geld oder was will man nicht haben, wo will man nicht investieren und ob das zusammenpasst mit dem, was dieses Produkt verspricht. Und aufgrund dieser doch derzeit noch mangelnden aufsichtsrechtlichen Kategorisierung ist da doch erforderlich, sich das genauer wirklich anzuschauen. Und wenn eine pauschale Sprache ist, wenn irgendwas versprochen wird, sehr groß, breit, dann lieber vorsichtig sein. Und wenn sich das dann nicht aufklären lässt in den detaillierteren Offenlegungen, dann vielleicht lieber vorsichtig sein und sich fragen, erfüllt das, was ich eigentlich haben möchte? Mhm.
Gibt es eigentlich irgendwie eine unabhängige Stelle, wo ich mich als Anlegerin informieren kann? Weil wenn ich zur Bank gehe, die verkauft mir der liebsten immer ihre eigenen Produkte. Aber wo kann ich mir irgendwo Informationen holen von jemandem, der so einen generellen Überblick hat und da auch unabhängig Informationen hergibt sozusagen?
Ja, also wenn ein Qualitätsmerkmal ist sicher, sich auf das Umweltzeichen zu achten, das haben wir eh schon gesehen und erwähnt, aber ich will jetzt in meiner unserer Rolle, wir wollen jetzt keine Werbung machen für einzelne Anbieter, aber es gibt durchaus auch aus österreichischer Perspektive Vergleichsplattformen, ja, die, wenn man das googelt, dann wird man das schon finden, wo man insbesondere Fonds auf Nachhaltigkeitsfaktoren vergleichen kann als Investor, Investorin und auch screenen kann, ganz praktisch. Also es existiert schon. Ja. Wir haben als Aufsicht da jetzt keine Rolle dahinter, aber das ist sicher ein kein schlechter Ansatz, sich genau das, sich auseinanderzusetzen. Erfüllt das Produkt das, was ich eigentlich haben möchte?
Kann man mit ausschließlich nachhaltigen Vermögensanlagen überhaupt Renditen erzielen im Vergleich zu konventionellen?
Ja, ich würde jetzt vorsichtig zu sagen, dass nachhaltige Fonds oder Investments besser performen per se. Ja? Also das will ich jetzt überhaupt nicht gesagt haben. Aber da gibt es eine rege Diskussion, auch ökonomisch. Aber ich würde jetzt einmal die Wahrnehmung, die ich habe, zusammenfassen, dass das jetzt grundsätzlich langfristig keinen wesentlichen negativen Effekt hat auf allein die Performance-Perspektive. Aber da kommt es natürlich auch an auf jetzt die Art und Weise der Berücksichtigung. Ja? Also wenn Sie zum Beispiel gewisse braune Investments ausschließen, ja, dann schließen Sie auch, das ist auch eine Maßnahme, um gewisse Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren, ja, die vielleicht risikobehafteter sind. Das kann ja gerade im Risikoaspekt auch langfristig positiv sein. Aber man muss unterscheiden zwischen Investments, die zum Beispiel sehr, sehr grüne Themeninvestments beinhalten, in erneuerbaren Energien als Beispiel. Die können ja auch sehr risikoreich sein, einfach aufgrund des neuartigen Geschäftsmodells. Ja. Also es ist eine andere Ebene, nur jetzt die Nachhaltigkeit selber würde ich gar nicht jetzt als Label, als Kategorie betrachten, sondern da muss man wirklich die ökonomische Perspektive heranziehen, was wird investiert, ist das was für eine Branche, ist das vielleicht risikobehafteter. Aber die Nachhaltigkeit selber als solche, sondern die Nachhaltigkeit zu berücksichtigen, hat, würde ich jetzt sagen, wirklich sollte eigentlich keine negativen Auswirkungen auf die einzelne Rendite haben, allenfalls vielleicht sogar eher auf die Risikoperspektive positiv, aber das unterscheidet sich sehr stark auch von der Art und Weise und von der Methodik der Berücksichtigung dieser Aspekte. Also auch persönlich gesehen, ich habe auch meine persönlichen langfristigen Gelder durchaus in Fonds investiert, die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, gerade die lange Perspektive in Bezug auf die Investments meiner Kinder, ne, ist das natürlich wichtig. Ja.
Investieren Sie da in Investmentsfonds oder in Indexfonds?
Nein, ich investiere schon, also ich habe den Index, wird schon herangezogen, primär. So. Als Basis, persönlicher, weil ich will jetzt auch nicht, es geht jetzt um generell langfristig zu investieren in einen breiten Markt, ja. Ist aber keine Empfehlung jetzt als solches, ja. Soll jetzt keine Empfehlung sein, meine persönliche. Ich wollte nur erwähnen, das auch selbst zu berücksichtigen.
Selber, ja. Aber jetzt hat es in den vergangenen Jahren, hat man doch einen ziemlichen Boom auch beobachtet bei den nachhaltigen Geldanlagen. Ist es richtig, man hört das jetzt aufgrund der Krise auch und der Teuerung jetzt, dieses Anlegerinteresse doch wieder zurückgegangen ist. Beobachten Sie das auch? Oder?
Ja, eigentlich nicht so sehr. Wir haben sehr gute Zahlen zum Thema der Fonds. Ja, da haben wir vollständige Zahlen. In anderen Sektoren ist es ein bisschen schwieriger. Und da ist es tatsächlich so, also wir haben in den letzten Jahren einen wirklich regelrechten Boom dieses Segments gehabt. Ja. Also das waren, wir hatten keine Zahlen in der Vergangenheit, aber aufgrund dieser Offenlegungskriterien wissen wir alle Fonds, die derartige Kriterien berücksichtigen, also Nachhaltigkeitskriterien. Und das war lange Zeit eine Nische. Und ist dann so ein bisschen so nach 2018 aufgrund der kommenden EU-Regulierung hat der Boom wirklich begonnen. Und den ersten vollständigen Datenpunkt, den wir hatten, war Mitte 21 im Jahr 2021. Und damals hat mich persönlich auch überrascht, war das tatsächlich ein Viertel sämtlicher Gelder österreichischer Fonds wurden schon unter Nachhaltigkeitskriterien veranlagt. Und dieser Anteil ist also im absolut abgestiegen und relativ, obwohl in den letzten, es gab dann eine Epoche, wo durchaus ein genereller Anstieg war, das sehr viel Gelder reingekommen sind in den ganzen Markt und dann aber auch wesentlich volatiler war, auch jetzt in den letzten Zeiten. Und dieser Anteil, also absolut der Zahlen in Euro und relativ der Anteil am Gesamtmarkt, der ist eigentlich sukzessive gestiegen und er steigt auch weiterhin. Und die Jahresendzahlen, die wir jetzt als letztes haben, die auch die FMA veröffentlicht hat, sind das also fast ein bisschen unter 50% des Gesamtmarkts, also 47 sind es etwa 47% des ganzen Marktes, aller Vermögen, also 47% des gesamten Euro-Volumens der verwalteten der österreichischen Fonds werden unter ESG-Nachhaltigkeitskriterien veranlagt. Aber die Bandbreite ist sehr groß, also von geringer bis sehr großer Berücksichtigung. Und das ist anhalten. Und ich erwarte persönlich, also durchaus noch heuer auch diese 50%-Marke überschreiten, sodass die Mehrheit der Fonds derartige Dinge berücksichtigt und in dieser gesamten Zahlen, in den gesamten Zahlen sind ja auch institutionelle Fonds drinnen, also mit nicht Privatanleger. Und wenn man es nur PrivatanlegerInnen betrachtet, dann ist die Zahl über 60%, so 65% schon. Also es ist nochmal in dem Privatanlegersektor ist es nochmal interessanter. Und es kommt auch, ja, warum wird dieser Marktsegment so groß? Ist jetzt auch wichtig, er wird nicht viel größer, weil jetzt die Fonds viel, viel besser performen. Also das ist nicht der maßgebliche Punkt. Gab schon mal Epochen, wo sie wirklich besser performt haben. Da gibt es auch Studien der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde. Sondern es kommen wirklich sehr viele neue Gelder in dieses Segment hinein. Und zwar insbesondere von KleinanlegerInnen, also von diesem Sektor, von diesem Bereich. Also da ist es ein besonderes Interesse. Kann jetzt schwer sagen, ob das Angebots- oder Nachfrage getrieben ist, weil es auch natürlich so ist, dass die Fondsanbieter in Österreich immer mehr derartige Fonds auflegen oder bestehende verändern. Ja. Aber es kommen auf jeden Fall neue Gelder da herein. Ob jetzt nur den KleinanlegerInnen derartige Produkte primär angeboten werden, das kann ich jetzt beurteilen an der Sicht. Aber auf jeden Fall, das ist ein weiterhin bestehender Boom. Ich hätte nicht die Wahrnehmung, dass das Interesse generell abgenommen hätte, in diese Produkt zu investieren.
Aber es ist ja auch so, glaube ich, dass von Seiten der Kreditinstitute jetzt auch bei der Beratung das auch schon abgefragt und angeboten sozusagen wird, ob da das Interesse in diese Richtung geht, das wahrscheinlich dann auch dazu führt, dass dann sich manche überlegen, ja, eigentlich, why not?
Genau, bei der Anlageberatung müssen alle FinanzdienstleisterInnen, alle Unternehmen müssen sicherstellen, dass das empfohlene Produkt den Anlagezielen generell entspricht, also Risiko, Rendite, aber auch eben Nachhaltigkeitspräferenzen. Ja. Und wenn man beispielsweise, ja die wenigen, es gibt schon Personen, die das gar nicht interessiert natürlich, vielleicht auch manche Personen überfordert das auch, weil es komplex ist. Auch die Anlageberatungsregelungen sind durchaus nicht simpel gestaltet, sind durchaus komplex im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit. Aber wenn man die meisten Personen immer fragen würde, ist es ein Thema, will man investieren in Kinderarbeit, ja oder nein? Also dann, und es hat keine negativen Konsequenzen auf die Rendite, wenn man Kinderarbeit ausschließt, gibt es doch sicher eine Mehrheit, die sagt, ja, da hat man nichts dagegen zumindest, oder man findet es gut. Ja. Also das ist durchaus, geht weiter, also dieser Anteil, der wächst einfach wirklich und es ist keine Nische, sondern es ist Mainstream, das muss man sagen.
Ja. Seit 2018 ungefähr, wie Sie gesagt haben, oder?
Ja, beginnen. Ja. Also ich würde sagen, der Mainstream ist erst in den letzten 2 Jahren dann hat sich etabliert, sodass es wirklich fast in die 50% geht und ist weiter ungebrochen. Ja.
Jetzt haben Sie vorhin schon ein paar unterschiedliche Produkte angesprochen. Abseits der Fonds gibt es auch, fast jede Bank hat mittlerweile bietet ein grünes Konto an. Was ist denn davon zu halten?
Ja, also grüne Konten oder grüne Kredite, da sind wir eigentlich jetzt rein aufsichtsrechtlich, gibt es jetzt auch noch keine Standardisierung. Also wie gesagt, es ist sehr viel im Fluss, es ist sehr viel in Entwicklung. Dieses große Sustainable Finance Regelwerk ist in der ständigen Erweiterung, aber da gibt es jetzt noch keinen rechtlichen Standard, also keinen aufsichtsrechtlichen Standard. Aber hier gibt es genauso auch das schon für das Umweltzeichen. Das österreichische Umweltzeichen inkludiert das auch schon, also grüne Konten. Und da ist natürlich auch wichtig, das ist sicher der Standard, der da herangezogen wird, es ist gut, wenn man gleich das Umweltzeichen sieht, ist sicher auch wichtig, dann sich genau anzuschauen, ja, das Geld, was man dann einlegt, ja, für was wird das benutzt? letztlich, weil das Versprechen ist natürlich in grüne Konten, grün, das heißt, dass es dann wieder in grüne Aspekte einfließt, in grüne Kredite vergeben werden etc.
Wie kann ich das überprüfen?
Das Umweltzeichen hat etliche Kriterien und natürlich gibt es noch Offenlegungsaspekte, sich das anzuschauen. Aber die Gelder, ich habe jetzt keine Statistiken und so parat, das ist bestimmt viel weniger ausgeprägt noch als jetzt das Thema der nachhaltigen Finanzanlage, wenn Sie Geld haben und in Finanzprodukte investieren. Das ist wirklich ein sehr jetzt Mainstream etabliertes Thema in Österreich, diese grünen Konten. Da gab es lange Zeit sehr wenige oder fast nur eine Handvoll, jetzt sind schon mehr. Aber es ist bestimmt auch vom Volumen wesentlich geringer. Ja. Weil für die Bank ist es relevant, die muss ja sicherstellen, dass es wieder in grüne Dinge fließt. Jetzt müssen da auch wieder die Nachfrage in grüne Kredite bestehen, was nicht so simpel ist. Da gibt es ein paar Banken, auch sehr, sehr spezialisierte, die da schon länger in dem Feld sind und etliche, die das jetzt auch anbieten.
Also das heißt, grüne Kredite wären dann eben zum Beispiel Unternehmen, die in erneuerbare Energien investieren, zum Beispiel die Finanzierung brauchen und so.
Zum Beispiel ein Unternehmen, was sich auch Solaranlage aufs Dach stellt, das wäre so ein klassisches Beispiel. Mhm. Ja.
Und das wird dann auch praktisch für die grünen Anleihen auch in diese Richtung gehen?
Ja, grüne Anleihen, es ist noch ein anderes Thema, also das ist wirklich auf Einzelebene. Wir haben jetzt von europäischer Seite einen EU Green Bond Standard, das ist eine EU-Verordnung, die gerade umgesetzt wird, die ein bisschen ein Goldstandard für Green Bond sein soll in Europa. Das ist jetzt kein verpflichtendes, es ist ein freiwilliges Framework, also man kann sich unterwerfen. Es gibt ja schon etablierte Marktstandards von anderen Green Bond Standards und da sind einige Aspekte beinhaltet, das ist auch wir beaufsichtigen das oder werden das, wenn dann die ersten Green Bonds und dann New Green Bond Standard kommen, dass man die Gelder, die man der Emissionserlös, der dann reinkommt aufgrund der Anleihenemission, dass der eben in grüne nachhaltige Investments fließt, in Projekte fließt und fließen muss. Es sind einige Offenlegungsaspekte, also vorher Offenlegung, auch nachher und während der Laufzeit offenlegen muss man, was da wirklich passiert. Und es gibt dann auch eine sogenannte Second Party Opinion, also es gibt eine Verifikation von einem Gutachter, wenn man so will, ob das tatsächlich passiert. Also so ist das gestaltet, ja. Ob jetzt die Green Bonds für die PrivatinvestorInnen primär sind oder eher für Institutionelle, ist dann eine andere Frage. Es wird sich auch eine Frage stellen, wie sich das am Markt etabliert, weil gerade dieser Green Bond Standard hat auch einen Konnex zur Taxonomieverordnung. Also da geht es dann wirklich um ökologische Nachhaltigkeit, sagen wir mal nur unter Anführungszeichen, und hat auch gewiss durchaus materiell hohe Kriterien, die da gesetzt werden. Es wird sich dann zeigen, wie das am Markt angenommen wird und wie viele von derartigen Green Bonds emittiert werden. Es gibt ja jetzt schon bestehende, und also gibt es ja schon einige Green Bonds, auch Social Bonds, auch von österreichischen MarktteilnehmerInnen, die schon emittiert wurden. Aber etliche Standards dazu, die aber ähnliches Framework vorweisen, wie ich schon gesagt habe. Also Offenlegung und auch ein Gutachter, der jetzt nicht die Aufsicht ist, sondern eine dritte Person, die das überprüft, was dann tatsächlich passiert.
Okay, dann zusammenfassend habe ich für uns Anlegerinnen und Anleger mitgenommen. Also wir haben doch einiges an Recherchearbeit für uns, um grün anzulegen oder nachhaltig anzulegen. Wir tun uns auf Vergleichsplattformen und wir achten auf das Umweltzeichen. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Punkte, die jetzt für den Kleinanleger mal da zu beachten sind.
Ist sicher ein guter Ansatz. Und vielleicht wichtig, auch wirklich zu beurteilen, was sind die eigenen Nachhaltigkeitspräferenzen und passt das Produkt auf diese zusammen? Ja? Was will ich eigentlich ausschließen oder was will ich fördern? Das sind die Fragen.
Mhm. Okay, das heißt, wir Anlegerinnen und Anleger machen unsere Hausaufgaben. Ich danke Ihnen fürs Kommen. Das war Georg Lihecker von der österreichischen Finanzmarktaufsicht. Wir freuen uns auf Ihr Feedback per E-Mail an podcasts@profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen. Das war's für heute. Bis zum Sonntag in 2 Wochen bei Vorsicht Heiß, dem Profil Klimapodcast.
Vorsicht Heiß. Der Profil Klimapodcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.